Innen, außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yoga-Studio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Willkommen zu Innen und Außen. Wir hören heute eine ganz besondere Geschichte, und zwar die Lebensgeschichte von der Barbara. Barbara, willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Barbara, du hast in den letzten 3 Jahren eine ganz besondere Lebensgeschichte erlebt, und zwar lebst du heute mit einem neuen Herzen. Und in dieser Geschichte kommt auch irgendwo dann Yoga vor, deswegen finde ich sie so spannend und wollen wir heute auch drüber sprechen. Das Herz ist jetzt nicht irgendein Organ. Das Herz ist so der Sitz der Liebe, wie wir gern mal sagen. Es ist in der Spiritualität ein wichtiges Zentrum. Wir nennen es das Zentrum. Und es ist auch rein physisch gesehen eins der wichtigsten, wenn nicht vielleicht das wichtigste Organ. Ich weiß nicht, ob man da eine Prio-Liste machen kann, aber sicherlich eins der notwendigen. Danke, dass du überhaupt da bist. Danke, dass du überhaupt bereit bist, über deine Geschichte zu sprechen. Ich würde vielleicht sagen, fangen wir mal damit an, setz doch mal unsere Zuhörerin so ein bisschen ins Bilde. Wie ist deine Geschichte? Du kamst eigentlich aus dem Leistungssport, bist geklettert wie verrückt.
Genau, also ich war nicht sehr lange, aber zumindest doch eine Zeit lang im bayerischen Nationalkader, im Klettern, Sportklettern. Und das war normal, dass man da 6-mal die Woche trainiert hat. Ich hatte einen angeborenen Herzfehler, der regelmäßig kontrolliert worden ist, und der musste dann nach dem jährlichen Check-up, hat man irgendwann gesagt, das muss jetzt behoben werden, es hat sich verschlechtert, wir machen hier einen OP-Termin aus. Das war 2021, also mitten in der Corona-Zeit.
Ich wollte gerade sagen, mittendrin, gell? Und ja.
Und im Deutschen Herzzentrum in München. Und ich bin dann dahin natürlich aufgeregt, weil es ist eine Herz-OP, man braucht eine neue Herzklappe. Ich hatte aber gute Voraussetzungen, weil ich war ja durchtrainiert, jung, sportlich, fit. Und jeder Arzt, jeder Chirurg, jeder Anästhesist hat gesagt, ja, nach 10 Tagen sind Sie wieder raus aus dem Krankenhaus und kommen Sie auf Reha und danach sind Sie wieder so leistungsfähig wie vorher. Ja, die OP war, und letztendlich habe ich dann in dieser Herz-OP, die geglückt ist, also ich habe 2 neue Herzklappen bekommen, hatte ich dann aber eine allergische Reaktion auf das Heparin, auf den Blutverdünner, und bin dann nicht mehr aufgewacht aus dieser OP und musste dann 3 Wochen im Koma verbringen. In der Zeit wurde ich dann noch nach Großhadern verlegt, weil das Deutsche Herzzentrum in München mich nicht mehr weiter behandeln konnte. Es hieß dann, die kann nicht länger an dieser ECMO bleiben, an dieser Herz-Lungen-Maschine, die ist zu gefährlich nach einer gewissen Zeit. Und ich musste dann nach Großhadern, die haben mir dann ein Kunstherz eingebaut, und an diesem Kunstherz hängend bin ich dann 3 Wochen später wieder aufgeweckt worden und habe die Welt nicht mehr verstanden.
Das glaube ich, das ist ja unfassbar. Man denkt, okay, jetzt OP und heute Abend bin ich wieder da, und dann 3 Wochen später. Und dann hattest du, erklär uns das mal ein bisschen, ich habe ja von nichts eine Ahnung. Dann hast du erstmal ein Kunstherz gehabt, hast du gerade gesagt. Und
genau.
Wie lange war das, oder geht das so einfach offenbar? Oder?
Ja, also einfach ist das nicht. Das nennt sich Burning Heart. Das hat meine linke Herzseite unterstützt. Das heißt, es gehen 2 Schläuche in den Bauch hinein. Der eine Schlauch geht in die Herzkammer, der andere in die Arterie. Und dieses Gerät ersetzt quasi die linke Herzseite, also die für den großen Körperkreislauf. Es ist dann außen. Man kann dann seinem Blut auch zusehen beim Umherströmen.
Ach, hör auf, du hast dann auf dir so ein Kunstherz liegen und siehst, wie es arbeitet. Und
genau, das ist angehängt an ein... Am Anfang war es ein kühlschrankgroßes Gerät, ein Kompressor, der das halt antreibt. Und du hast quasi die ganze Zeit den gleichen Puls, also immer 75 Schläge. Das ist relativ laut, das pumpt auch, das liegt auf dem Bauch, das ist schwer, das wiegt fast 1 Kilo.
Okay.
Und Ja, diese Schläuche, die gehen ja unterhalb vom Brustbein hinein in den Bauch. Da ist dann ein Riesenverband. Der muss dann alle 2, 3 Tage gewechselt werden. Und da liegt man dann und ja, weiß nicht, was mit einem los ist. Man ist ja eh total durcheinander.
Das glaube ich erst recht. So nach 3 Wochen Koma ist man ja, braucht, wie ist das? Du sagst, man ist ja beeinflusst auch unter ständigen Medikamenten. Das Gehirn hat Pause gemacht im Koma. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was medizinisch im Koma wirklich im Hirn passiert. Und danach kanntest du dich nicht mehr aus. Jetzt nicht nur, weil du morgens dachtest, du bist gerade auf den OP-Tisch gekommen und jetzt sind plötzlich 3 Wochen um. Wie war das? Kannst du das beschreiben?
Also im Koma, also im Koma selbst, bekommt man tatsächlich immer wieder ein bisschen was mit, je nachdem, wie die Medikation eingestellt ist. Es schwankt immer so ein bisschen. Dieser Tiefschlaf, so könnte man es vielleicht am besten beschreiben. Man bekommt dann teilweise Gesprächsfetzen mit und das Schlimmste ist dann das Aufwecken aus dem Koma. Also weil das Gehirn nicht zuordnen kann, ist es real oder ist es Fantasie. Man hat Schmerzen. Ich hatte während dieser Koma-Zeit eine Lungenentzündung auch noch, ein Milzversagen und die Nieren haben auch nicht mehr funktioniert.
Halleluja.
Und das muss der Kopf erstmal wieder schaffen, zu organisieren, was ist jetzt real, was kommt von außen und was ist Fantasie und woher kommt dieser Schmerz. Und weil er es nicht zuordnen kann, hat man die schlimmsten Albträume seines Lebens. Das dauert dann auch. Und man nennt es auch Delir. Also manche schreien da auch, weil sie sich nicht auskennen aus Angst. Genau, und das dauert ein paar Tage und dann ist man erstmal ein bisschen matschig im Kopf. Also.
Und dann kommt das Bewusstsein so langsam wieder zurück. So ist das dann, ne?
Ja.
Okay. Gut, das heißt, du warst jetzt wieder so halbwegs bei dir und dann sagen sie dir, das Gerät auf dem Bauch, Kunstherz. Und wie ging es dann weiter?
Also die erste Reaktion von mir war dann, okay, das Ding muss weg. Will das nicht haben, was soll das? Mir wurde ja was ganz anderes beschrieben vorher.
Die
Und
Erinnerung ist dann aber schon da an die Zeit
die
davor, so.
Erinnerung ist da, also das ist
Okay.
davor, die 3 Wochen eben nicht.
Ja, ist klar.
Nicht anwesend. Und dann ging es weiter. Man hat ja versucht, dass das eigene Herz wieder funktioniert. Man wusste ja erstmal nicht, warum funktioniert das Herz nicht. Man hat dann, es war im November 21 hat es begonnen, im Januar 22 hat man dann mal so eine Kontrastmitteluntersuchung gemacht und hat dann festgestellt, 75% des Herzens sind vernarbt. Es ist ein riesen Herzinfarkt passiert. Also wenn einem der so passiert, fällt man einfach tot um. Da geht nichts. Und dann hat man gesagt, okay, das Herz kann sich nicht mehr erholen, weil vernarbtes Gewebe ist vernarbt. Das kann sich nicht wieder zurückbilden, ist verloren und dann geht's los mit, okay, das Herz funktioniert nicht mehr, Sie müssen auf die Transplantationsliste. Und dann gehen die ganzen Voruntersuchungen los. Man muss dann zum Zahnarzt innerhalb des Krankenhauses, beziehungsweise der kommt vorbei, es ist ja alles dann stationär. Man muss zum Hautarzt, man muss zum Gynäkologen, man wird auf alle möglichen Krankheiten untersucht, die man vielleicht hat, denn man darf nichts haben. Also es darf ja nur das Organ nicht funktionieren. Und der Rest muss ja quasi pumperl gesund sein, weil wenn man das Immunsystem dann runterfährt nach der Transplantation, könnte ja eine andere Krankheit ausbrechen, die man vorher schon hatte. Also man müsste quasi vorher, wenn man jetzt Karies hat, müsste man vorher den Karies behandeln, bevor man sich um das Organ kümmert.
Und du hast aber Glück gehabt und warst bumper gesund.
Ich war pumperl gesund. Genau.
Okay. Und dann, wie lange hat das gedauert? Ich meine, das ist ja ein banges Warten. Du hast die ganze Zeit im Krankenhaus verbracht, oder? Du bist nicht nach Hause gekommen.
Nein, nein, also
Nee.
es muss jeden Tag kontrolliert werden, ob irgendwelche Ablagerungen in diesem Kunstherz sind, weil durch das Blut über 2 verschiedene Materialien läuft, also einmal Plastik, einmal Metall, ist die Gefahr, dass sich eine Thrombose bildet, sehr hoch. Man hat es krass verdünnt, also man hat verschiedenste Blutverdünner. Und dann muss das auch immer wieder gewechselt werden, weil sich ja doch immer irgendwo Thrombosen ablagern in diesem Gerät. täglich verbunden werden und man ist halt auch super schwach und man hat einen Kühlschrank großes Gerät neben sich stehen. Also man ist auch nicht irgendwie lebensfähig alleine.
Gott, schrecklich. Und dann, wie lange hat es gedauert, dann bis du eine Spenderherz bekommen hast?
Ich war knapp 8 Monate im Krankenhaus. Also es hat dann am 6. Mai 2022 habe ich dann ein Herz bekommen.
Wollen wir an dieser Stelle bitte den Aufruf machen? Leute, tragt euch in die Spenderdatenbank ein. In Deutschland ist es ja nicht so, dass automatisch Organe entnommen werden dürfen, sondern man braucht diese Genehmigung. Ich habe das schon getan vor einiger Zeit. Bislang hat sich noch niemand gemeldet. Aber auch sonst als Bluttransfusion und so habe ich mich da irgendwie registrieren lassen. Meine Frau hat tatsächlich mal eine Anfrage bekommen für ein krebskrankes Kind in Italien. Haben dann aber doch noch einen anderen Spender gefunden. Anyway, bitte hier der Aufruf. Nehmt Google zur Hand, gebt es mal ein, informiert euch, das ist wirklich eine wichtige Sache, das zu tun. Das heißt, du hast 8 Monate gewartet, hättest nicht unbedingt 8 Monate warten müssen, nehme ich an. Es hätte auch schneller gehen können, wenn es mehr Spender gäbe. Und dann wurde das eingesetzt. Und die OP hat dann aber funktioniert.
Die hat sehr gut funktioniert. Diese OP dauert 15 Stunden. Und ich bin auch recht schnell danach wieder aufgeweckt worden. Also das wird in der Nacht, also wenn es geht, macht man das gerne in der Nacht, weil in der Nacht ist immer wenig los im Krankenhaus. Und man hat mich dann am 5.5. in der Nacht zum 6.5. abgeholt. Und am Abend des 6.5. bin ich schon wieder aufgewacht. Also nur am Abend um 23 Uhr. Ja.
Erzähl, wie war der erste Moment? Du kamst zu dir.
Also kam zu mir und es war mein Lieblingspfleger da, der Christian.
Der Christian war da.
Und durch das, dass man ja auch kein Zeitgefühl hat nach so einer Narkose, habe ich nur die erste Frage von mir war: Seid schon fertig? Aber noch gar nicht mit dem Wissen, dass es funktioniert hat, weil es kann immer sein, dass man in die OP geschoben wird und man stellt dann fest, oh, das Spenderherz ist nicht gut genug oder schlecht oder schon zu lange aus dem Spender heraus. Es kann nicht transplantiert werden. Wir müssen jetzt den Empfänger wieder zumachen und hoch auf die Station. Das heißt, man weiß es nicht, ob es funktioniert hat im ersten Moment. Und der Christian hat dann nur gemeint, ja, hey, du hast jetzt ein Herz, es hat jetzt funktioniert. Und ich habe so an meinen Bauch runtergefasst und gesagt, ah, die Schläuche sind weg. Und er so, ja, also du hast jetzt ein neues Herz. Und dann war ich total euphorisch und habe dann gesagt, boah, ist das geil, das ist so geil. Ich habe mich nie so gefreut wie da. Und ich habe nur gejubelt. Natürlich ist man ein bisschen durcheinander noch von der Narkose und so leicht wie angetrunken, aber ich habe quasi nur bis dann eine andere Pflegerin kam und meinte, Frau Kessler, andere Patienten wollen noch schlafen. Und dann ging es wieder los. Yay, voll cool, voll geil.
Wie ist er? Das heißt, du hattest in deinen Schilderungen nach, das war nicht eigenartig. Jetzt das Gefühl, also ich denke mir so, okay, jetzt habe ich ein Organ von jemand anderem in mir. Ist das nicht schräg? Also man
Mega.
ist dankbar in dem Moment, das verstehe ich, aber ist das nicht irgendwie auch ein bisschen schräg?
Nee, tatsächlich nicht. Also mein Gefühl war, wow, ich darf wieder leben.
Na cool.
Endlich, also mir kommen ja ein bisschen die Tränen, wenn man darf endlich wieder leben. Und auch in dem Kunstherz, natürlich lebt man, man ist lebendig, man kann denken, fühlen, sprechen, man kann auch ein bisschen rumlaufen, aber man fühlt sich immer wie im Standby.
Ja, weil du nicht weißt, wie es weitergeht und ja auch, wenn du sagst, immer auf Puls von 75 eingestellt, das ist ja wirklich, man ist ja flachgelegt in einer gewisser Weise, ne?
Ja, also man ist halt,
Und
ja, standby. Ich finde, das drückt es am besten aus. Man ist halt an, aber man kann halt
ja.
nichts machen.
Und wie ging es dann weiter? Das heißt, du musstest dann noch eine Nacht durchhalten, bevor dann wahrscheinlich endlich auch Besuch kommen durfte am nächsten Morgen und so. Oder hast du die einfach trotzdem nachts noch reingeschleust?
Nee, also das Erste, was ich gemacht habe, war dann nach der ersten Meldung, also nachdem ich halt mir bewusst war, ich habe jetzt das Herz bekommen, habe erst meine Eltern angerufen. Also mir wurde das Telefon so hingehalten. Und ich habe dann eigentlich nur gesagt, hallo Mama, ich habe es geschafft. Der Papa hat mir dann das Tageshoroskop vorgelesen, weil er auch nicht wusste, was er sagen soll. Das war es dann. Und dann am nächsten Tag war dann mein Freund da. Und dann die erste Woche war eigentlich ziemlich grausam, weil man sehr viel Cortison bekommt, weil das Immunsystem muss ja niedergeschmettert werden. Und ich habe irgendwann zu diesem Oberarzt gesagt, jetzt habt ihr mir das tolle Organ gegeben und jetzt bringt ihr mich um mit diesen Medikamenten, weil man bekommt jeden Tag, also in der ersten Woche, die Höchstdosis an Cortison, das sind so 160 Milligramm. Es ist extrem viel und es ist einem schlecht, man kann nichts essen, man zittert die ganze Zeit, man kennt sich nicht aus, es ist grausam. Also das ist eine wirklich grausame Woche und erst wenn das dann reduziert wird, wird es langsam besser. Aber das ist schon nochmal ein Kampf. Ja.
Und das ist jetzt her 3 Jahre, ne? Und dann hast du mir erzählt, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Fast Forward. Das heißt, du hattest das Cortison, gell?
Cortison.
Cortison, ja. Du merkst, ich habe medizinisch gar keine Ahnung. Das heißt, du warst bis dann irgendwann in Reha gekommen. Wie lange hat das gedauert und hast in der Reha-Klinik dann Yoga entdeckt, worüber wir uns dann am Ende der Geschichte heute auch her kennengelernt haben. War das so?
Nein,
Nein.
das warst du nicht.
Habe ich dich falsch verstanden in der Vorgeschichte? Okay, erzähl
Ja,
mal.
nee, Yoga habe ich im Krankenhaus noch kennengelernt, in der
Okay.
Wartezeit. Da kam nämlich für alle Langlieger, also alle, die lange auf der Station sind, kam jeden Dienstag die Manu, die Yogalehrerin, und hat mit jedem Einzelnen eine Stunde Yoga gemacht. Und das war das Highlight, weil es mir nicht um okay, wir brauchen ein neues Blutbild, wir machen jetzt Blutgas, Blutabnahme, Blutdruck, jetzt stehen Sie mal auf, jetzt machen Sie mal das, jetzt machen Sie mal das, jetzt machen wir das. Und man teilweise auch apathisch drin liegt und das einfach über sich ergehen lässt. Sondern kam die Mann und hat gesagt, ja, wir machen jetzt Yoga. Und im ersten Moment denkt man sich so,
Moment, es
okay.
war die Zeit, als du das künstliche Herz auf dem Bauch liegen hattest. Verstehe ich dich richtig?
Genau.
Okay.
Und man denkt sich so, ja, wie soll jetzt ich Yoga machen? Ich hänge da an diesem Konzert. Sie haben einen Spielraum von 1,10 Meter. So lang ist der Schlauch bis zu dem Gerät. Wie soll das funktionieren? Und das Teil hängt da auf meinem Bauch. Und die hat das ganz toll gemacht. Es ging einfach mal nur ums Atmen, ums Wahrnehmen. Wie fühlt man sich? Und das war immer wie so ein bisschen Urlaub in dieser Krankenhauszeit.
Ja,
Man hat einmal so philosophiert über das Leben
wie
und
wunderbar,
allen Jahren.
da kommt ja Yoga eigentlich her. Das ist ja heutzutage ein Bild entstanden, wo Yoga so als dieses rein körperliche Asana-Praxis gilt. Aber tatsächlich ja, ich erinnere mich, meine erste Yoga-Lehrerin damals in Indien, die hat mich 10 Tage lang, durfte ich nur Arme heben und senken und musste dazu atmen. Während alle schon voll cool in den Krieger durften und so. Und mich hat die da ausgebremst. Es waren mit die besten Yogastunden, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ja. Und so hast du Yoga kennengelernt, etwas, was du ja vorher noch nicht auf dem Radar hattest, hast du mir erzählt. Ich meine, es gibt ein bisschen Parallelen, glaube ich, zwischen Klettern und Yoga, finde ich. Ich bin jetzt kein großer Kletterer, aber hing auch schon mal in der Wand mit schwitzigen Händen. Und dieser Fokus, diese Konzentration, oder? Gibt es für dich Parallelen in den beiden Welten?
Ja, absolut. Also man muss sowohl beim Klettern als auch beim Yoga im Jetzt sein. Wenn ich das nicht bin, funktioniert es nicht. Also beim Klettern sagt man dann, man schmiert ab, also man stürzt ins Seil. Und beim Yoga funktioniert halt dann die Praxis nicht. Oder man kommt dann nicht in seinen Flow.
Das heißt, so bist du zum Yoga gekommen und hast es dir seitdem erhalten. Du bist dann später, machst du die Ausbildung, wenn ich richtig verstanden habe, bei der Bitter Burger, ne? Die ja auch Lehrerin bei uns auf Yoga Me Home ist und im Dreiecken so rum haben wir uns ja dann irgendwie auch kennengelernt. Ist Yoga heute noch ein relevantes Thema in deinem Leben oder wie relevant ist es?
Ja, sehr relevant. Also ich mache aktuell die Ausbildung zum Yoga-Lehrer bei der Bitter. Und es ist einfach eine super schöne Ergänzung geworden zu allen anderen sportlichen Aktivitäten, die ich so betreibe. Also einfach eine gute Basis für den Rest.
Kletterst du wieder? Schon.
Nicht mehr ganz so gut wie früher, aber im 8. Grad geht schon.
Ach krass.
Ja.
Ich glaube, ich habe mal 4, glaube ich, geschafft, wenn ich mich erinnere. Fand ich schon, war ich schon stolz.
Die
Ja.
Schwierigkeit egal.
Was wollte ich dich jetzt eben noch fragen? Sekunde. Nochmal rückblickend jetzt. Du hast diese außerordentliche Geschichte erlebt. Bist du heute jemand anders?
Ja.
Oder wie hat dich das geprägt?
Also ich glaube, jeder, der mal eine extreme Zeit durchmacht, verändert sich.
Hm.
Also man ist natürlich immer noch der gleiche Mensch und hat die gleichen Flausen im Kopf. Aber man schätzt das Leben mehr, durch das, dass man sich seinem eigenen Ende bewusster ist. Und die Gesundheit ist einem noch wichtiger als vorher. Und man weiß, wie wichtig die Gesundheit ist. Und wie schön so kleine Dinge im Leben sind. Also man freut sich halt dann über den Sonnenschein oder schöne Begegnung oder gutes Essen.
Das, was man sich sonst immer vorgenommen hat, sich doch mal über die kleinen Dinge zu freuen, steht ja auch in jedem schlauen Kalenderspruch. Aber es gelingt einem oft nicht und dir gelingt es jetzt, ne? Weil es dir so vorgeführt wurde.
Ja,
Und
also ich
so
bin jetzt auch,
deutlich.
es gelingt nicht immer und ich ärgere mich auch über alltägliche Sachen. Aber es ist einem schon bewusster, gerade wenn man dann im Sport ist und dann seine Grenzen ja wieder neu austesten muss. Also mir geht es zumindest so, man schaut dann, was geht. Schaffe ich es jetzt auf den Berg? Wie viele Höhenmeter schaffe ich jetzt? Schaffe ich die Skitour? Schaffe ich es, über die Alpen zu radeln?
Ist das dein Ziel?
Habe ich schon zweimal gemacht jetzt.
Zweimal über die Alpen geradelt.
Ja, also 2023, 2024 und dieses Jahr steht es auch wieder an.
Krass. Wie ist das? Also, so ein Herz, das pumpt dann ganz normal einfach. Also das kann dann alles. Da muss man nicht jetzt irgendwie, da sagen nicht die Ärzte, ja, aber seien Sie mal ein bisschen vorsichtig oder so, sondern rein theoretisch geht da alles wieder.
Also den besten Spruch hat meine Ärztin in Großhadern mal gebracht. Die hat gesagt, sie haben das Herz nicht bekommen, um besser auf der Couch zu sitzen.
Ja, sehr schön.
Also ich hatte aber auch sehr viel Glück, weil mein Herz einfach super gut funktioniert. Also es kennen auch ein paar andere, die haben halt dann mehr Probleme. Da funktioniert es halt nicht so gut. Die liegen dann auch, die lagen länger noch im Koma nach der Transplantation, weil es nicht gescheit angesprungen ist. Oder haben andere Baustellen jetzt, weil sie die Medikamente nicht so gut vertragen. Und ich habe das Glück, dass bei mir alles super gut funktioniert.
Bist du da irgendwie vernetzt in so Gesprächsgruppen mit anderen, die ähnliche Geschichten erlebt haben? Oder machst du es alleine für dich durch? Wie ist das?
Nee, also ich habe einen guten Bekannten, den habe ich auf der Reha kennengelernt, der ist so alt wie ich. Der hat auch ein Herz bekommen und der kommt aus dem gleichen Landkreis, aus dem ich ursprünglich kam, aus dem schönen Altmühltal. Und ja, also wir treffen uns halt ab und zu und dann wird er halt so geredet und dann ist es halt, fragt man natürlich, ja, und wie sind die Medikamente und was machen die Nieren und wie geht's dir so und isst du jetzt das schon und hast dich das schon getraut oder wo fährst du in den Urlaub hin? Was sagen die Ärzte?
So herztransplantierten Talk macht man dann.
Genau,
Ja.
also so. Unter Transplantierten.
Barbara, darf ich dir was persönlich, eine persönliche Frage stellen? Ich finde, wenn man sich mit dir so unterhält, du hast so diese gut bayerische, erdige, fröhliche Natur. Ist das immer so? Weil das klingt jetzt so, als wäre so, naja, gut, dann habe ich ein neues Herz bekommen, war ein bisschen anstrengend und schwierig und so. War das auch hart manchmal oder wie gehst du damit um? Also du wirkst recht gefasst.
Es war sehr hart. Und man hat auch viele Albträume und ich habe das Ganze dann auch mit einer guten Psychologin mal aufgearbeitet, weil man dann manchmal fragt man sich, warum man weiterleben darf. Also es hätte ja auch vorbei sein können. Also manchmal hat man so tief traurige Momente und denkt so, ja, das wäre doch jetzt eigentlich schon vorbei gewesen. Warum muss ich jetzt weiterleben? Also das gibt es schon auch.
Warum muss ich jetzt weiterleben?
Ja, weil schließlich ist man ja nicht, also man ist ja nicht gefragt worden, ob man das jetzt so will. So natürlich will man, wenn man im Krankenhaus liegt und an diesem Kunstherz ist, dann möchte man ja nicht ewig da liegen bleiben. Und dann gibt es ja eigentlich nur einen Weg, und zwar, dass man durchkämpft und das durchsteht. Aber und man freut sich dann auch, dass man das jetzt geschenkt bekommen hat, diese neue Zeit. Aber ich habe, vielleicht liegt es auch an dem, was ich schon alles erlebt habe, ich habe auch zwei sehr gute Freunde schon verloren. Und wenn man dann so nachdenkt und mit dem weinenden Auge auf die verlorenen Freunde blickt, dann denkt man sich so, ja Mensch, wieso muss jetzt ich weiterleben? Ich habe schließlich meine beste Freundin schon verloren. Und ja.
Ja, wer diese Gerechtigkeitsfragen im Leben entscheidet, das habe ich noch nie ganz kapiert irgendwie. Wir alle nicht, ne?
Ja.
Ja. Sag mal, und wie sind die Aussichten jetzt für dich? Also, du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, also medizinische Themen begleiten dich jetzt regelmäßig wieder. Untersuchungen natürlich, Nachbetreuung und so weiter und so fort. Das wird dich wie lange noch begleiten?
Bis an mein Lebensende.
Okay.
Also aktuell muss ich alle 2 bis 3 Monate zur Untersuchung. Irgendwann ist dann einmal jährlich. Aber dieser Medikamentenspiegel muss regelmäßig kontrolliert werden, dass die Immunsuppressiva passen. Die Nieren müssen getestet werden. Diese ganze Thematik mit in den öffentlichen Verkehrsmitteln Maske tragen, sich die Hände sauber desinfizieren, das begleitet einen einfach immer.
Das
Das
heißt,
ist
es bleibt, dass die, also das Immunsystem muss dauerhaft und niedergedrückt werden.
genau, also das ist einfach so, der Körper ist so dumm, dass er nicht erkennt, dass er das Organ ja zum Überleben braucht. Er erkennt ja nur, ah, diese Genetik passt nicht zu mir, also raus. Und deshalb muss man das Immunsystem
Und das
abschalten.
lernt er auch nicht.
Nein, das lernt er nicht.
Bist du spirituell geworden dadurch?
Ich glaube, ich war es vorher schon ein bisschen.
Ja?
Aber jetzt nicht so extrem. Nur ich glaube, es gibt schon noch irgendwas danach.
Gibt es sowas gibt es für dich sowas wie Schicksal, also einen vorgezeichneten Lebensweg? Ist das, oder ist es Zufall oder ist es Glück, das Leben? Was ist das für dich?
Also der Michel, das ist auch ein sehr guter Freund, der leider schon gestorben ist, der war lungentransplantiert. Der hat sich viel mit so Seelenleben auseinandergesetzt, also dass jede Seele so seine Aufgabe hat, was sie noch lernen muss. Das ist jetzt nicht so mein Thema, aber ich glaube schon, dass es so irgendwie so eine grobe Richtung gibt, wie das Leben so läuft für einen. Also man kann das schon beeinflussen, aber ich glaube nicht zu 100%.
Liebe Barbara, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr berührend und bewegend und auch etwas aufrüttelnd. Ich werde mich bemühen, die kleinen Dinge wieder mehr zu sehen. Danke, dass du so offen darüber sprichst. Ist das, war das schon, hast du von Anfang an so offen darüber gesprochen?
Ja.
Ja. Gut.
Also, nennen wir ein Argument, das dagegen spricht.
Weiß ich nicht. Ich dachte mir einfach nur, es ist ja schon auch was Intimes so, ne? Also es geht so ums eigene Leben und den Tod und dann so ein wichtiges Organ, alles, was man da durchgemacht hat. Und es ist ja auch, ja, ich finde es nicht selbstverständlich, dass man das in dem Podcast erzählt. Ich finde es auch stark von dir, das zu tun und damit so umzugehen, weil es natürlich auch anderen Leuten so ein bisschen die Chance bietet, jetzt mal über sowas nachzudenken und jetzt vielleicht sich nicht über so Kleinigkeiten im Leben immer zu ärgern, sondern mal wieder das große Ganze zu sehen. Deswegen danke dafür einfach. Ja.
Bitte gern. Und es ist einfach so ein Unding der modernen Gesellschaft, dass man sich mit dem Tod nicht auseinandersetzt, weil der
Ja.
Tod gehört dazu. Der macht den Kreis rund.
Da gibt es nichts Besseres als Schlusswort hinzuzufügen. Danke, liebe Barbara, ihr Lieben da draußen. Danke für euer Zuhören. Wir hören uns, sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Innen Außen demnächst. Alles Liebe, Barbara. Tschüss, tschüss.
Ja.
Außen, innen.